Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Hallo und herzlich willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein. Mein Name ist Julia Herdi, ich bin Rechtsanwältin bei Capellmann seit 2017 und neben meiner Anwaltstätigkeit unterstütze ich hier am Münchner Standort bei der Betreuung von jungen Juristinnen und Juristen, die für Praktika, für eine wissenschaftliche Mitarbeit oder für Stationen im Referendariat bei uns sind. Dabei stellt sich uns regelmäßig die Frage, was junge Juristinnen und Juristen zu Beginn des Berufslebens wichtig ist und auch natürlich später im Arbeitsleben sowie für die Karriere und demgegenüber, was auch uns Kanzleien wichtig ist. Zu dieser Frage freue ich mich ganz besonders, einen Spezialisten zu diesem Thema begrüßen zu dürfen, und zwar Markus Lembeck, Leiter der Azur, dem Karrieremagazin und Portal der JUWE. Hallo Herr Lembeck.
Hallo Frau Herdi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mitmachen kann.
Ja, herzlich willkommen. Herr Lembeck, Sie sind Fachredakteur und Leiter der Azur. Sie machen umfangreiche Umfragen, die ganz viele junge Juristinnen und Juristen bestimmt kennen. Und auch durch Ihre Tätigkeit als Fachredakteur haben Sie einen hervorragenden Überblick darüber, was den Bewerbermarkt, aber auch die Kanzleienwelt bewegt. Wie sind Sie denn eigentlich zur Azur gekommen und seit wann sind Sie dort tätig?
Ja, die Kanzleienwelt ist so schillernd und vielfältig, dass wir bei JUWE schon ganz am Anfang dran gedacht haben, ein Karrieremagazin zu starten. Das war schon 1998, quasi mit der Verlagsgründung. Ich bin seit 2004 in dem Azur-Team und habe einige Dinge da mitgemacht. Wir haben zum Beispiel dann irgendwann angefangen, ein Arbeitgeber-Kompendium zu machen, die Azur 100, wo wir 100 Arbeitgeber für Juristen genauer vorstellen. Und weiterhin die zwei Magazine im Jahr, die dann so ungefähr im Mai und Oktober jeweils erscheinen. Und ja, unser Zugriff auf dieses Thema Karriere ist eigentlich gewesen über den Kanzleienmarkt. Also zu verstehen, was die Wirtschaftskanzleien eigentlich möchten und welche Art von Bewerbern die suchen. Und dieser Perspektivwechsel, dass man sagt, naja, eigentlich geht es ja darum, was wollen die Bewerber und was wollen die Berufseinsteiger wissen, das haben wir dann so über die Jahre mitvollzogen.
Sie sagten jetzt gerade, die Azur-Hefte erscheinen im Frühjahr und im Herbst. Das jüngste Heft im Oktober ist frisch erschienen. Können Sie uns verraten, was die Leserinnen und Leser erwartet?
Das Schwerpunktthema ist diesmal die künstliche Intelligenz. Das ist ja jetzt seit ein, zwei Jahren doch auch in aller Munde, auch abgesehen vom juristischen Berufen. Wir haben versucht, die ganzen Facetten aufzufächern, die künstliche Intelligenz und Karriere beinhaltet. Das heißt, angefangen vom Studium über den Berufseinstieg und über auch die Beratung zu KI. Das ist ja auch noch ein eigenes Feld, wenn die Kanzleien selbst dann quasi KI als Thema, als Beratungsfeld entdecken. Und diese verschiedenen Facetten haben wir da genauer vorgestellt. Und das sind, glaube ich, 6 oder 7 Beiträge. Das ist relativ umfangreich, relativ ausführlich. Und so eine Art, auch ein Versuch zu verstehen, wie ticken die Mandanten eigentlich auch? Also was ist die Leistung, die man dann quasi erbringt für Unternehmen? Also wo müssen die ansetzen? Was ist so deren Zugriff auf dieses Thema?
Und gerade KI ist sicher auch eine Kompetenz, die die Bewerber zunehmend mitbringen müssen, oder?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Also das ist tatsächlich, also wünschenswert ist, glaube ich, in den vielen Kanzleien eine gewisse technologische Offenheit, dass die Berufseinsteiger auch bereit sind, sich mit Software, mit Tools, mit Hilfsmitteln auseinanderzusetzen, die jetzt vielleicht nicht so aus dem Studium bekannt sind. Das ist schon mal der eine Schritt. Ich glaube, dann, ob es spezieller sowas Technisches sein muss, ein technisches Verständnis, das ist dann, ja, weiß ich gar nicht, vielleicht gar nicht so nötig, weil eigentlich jetzt bei diesem Tempo, das so die künstliche Intelligenz hat und so viel, wie sich verändert und entwickelt, ist es vielleicht besser, Man hat so eine generelle Offenheit, eine Aufgeschlossenheit gegenüber irgendwelchen Handwerkszeug, was vielleicht neu dazukommt, als dass man jetzt speziell sagen kann, ich programmiere in einer bestimmten Sprache oder ich kann jetzt bestimmte Prompts sehr gut schreiben.
Ja, also die Programmierung oder die Tätigkeiten werden gerade in dem Bereich wahrscheinlich auch immer fächerübergreifender dann stattfinden, oder?
Genau, und es gibt ja in den meisten großen Kanzleien mittlerweile auch neben den Anwälten und Assistenzen andere Berufsbilder, digitale Berufsbilder. Es gibt ja in vielen Kanzleien auch schon länger die Wirtschaftsjuristen, die halt mit dem wirtschaftlichen Zusatz ein bisschen arbeiten können und da gewisse Dinge erledigen. Dann gibt's natürlich die IT-Fachleute und dann wird's wahrscheinlich in bestimmten Mandatsgrößen oder Mandatsarten auch demnächst mehr Berufe geben, die so, wie Sie sagen, an der Schnittstelle sind, übergreifend arbeiten, die vielleicht zum Teil juristische Inhalte haben, aber die dann auch technische Dinge mit erledigen müssen. Vielleicht auch im Sinne von Standardisierung. Ne? Das ist ja, glaube ich, für die meisten Kanzleien so ein wichtiges Thema. Können wir standardisierte Leistungen erbringen für die Mandanten, die wir dann in einem Schritt vielleicht auch billiger anbieten können als eine reguläre Beratungsstunde und die aber auch vielleicht der Kanzlei einen Cutting Edge ein bisschen verpasst, dass man sich absetzen kann von Wettbewerbern.
Das heißt, für das Business Development werden sich Änderungen ergeben und dieser interdisziplinäre Ansatz wird sich fortsetzen. Können Sie feststellen, dass sich Kanzleien darauf schon einstellen und inwieweit erkennen Sie schon Veränderungen?
Ich glaube, es gibt zwei Sachen. Einmal die tatsächlich die Kanzleien, die sich darauf einstellen. Es gibt ja bei einigen Kanzleien so Ausgründungen von Massenklagengesellschaften, also wo dann spezielle Einheiten gegründet werden, die sich mit Massenklagen beschäftigen, wo die Anwälte auch so ein bisschen außerhalb der regulären Belegschaft dann geführt werden. Und auf der persönlichen Ebene denke ich auch, es ist interessant, dass man vermutlich als junger Anwalt oder als Berufseinsteiger gar nicht mehr so sicher sein kann, dass die Skills, die man mitbringt aus dem Studium, also eben das sorgfältige Erarbeiten von Texten, das sorgfältige Argumentieren, das Verschriftlichen von Argumenten, dass das eventuell in einer großen Wirtschaftskanzlei nicht mehr so gefragt sein könnte wie früher. Also die Tatsache, dass man eigentlich klassisch Schriftsätze erstellt hat oder Klageschriften oder Gutachten geschrieben hat, die man dann schön ausformuliert auf Papier gebracht hat und dem Mandanten zur Verfügung gestellt hat, das ist eventuell etwas, was anteilig zurückgehen könnte. Und dass es andere Ansätze, andere Lösungen geben müsste.
Das heißt, die klassischen Skills der Aufgaben, die man vor allem auch in der Ausbildung, das heißt jetzt an der Universität oder auch im Referendariat lernt, dürften sich erweitern, wenn ich sie richtig verstehe, worauf sich wahrscheinlich auch die Ausbildung noch mehr einstellen müsste oder sollte.
Genau, das ist auch ein bisschen eine Krux, weil natürlich das Erweitern heißt, das Jurastudium, was ja eh schon relativ voll ist und relativ anspruchsvoll, es basiert sehr stark auf viel Lernen und auf viel Reproduzieren, auf einer sehr schwierigen Prüfung. Eigentlich müsste man sagen, ja, das muss noch erweitert werden, da muss noch was dazukommen. Es müssen ein paar weitere Fähigkeiten geschult werden, zum Beispiel das interpersonelle Verständnis. Das betrifft ja auch Richter, dass die in ihrer Arbeit quasi lernen, wie man mit unterschiedlichen Kulturen umgeht, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, wie man da kommuniziert, betrifft die Anwälte genauso. Betrifft natürlich auch dann die digitalen Skills, die wir alle im Beruf brauchen und die ja, soweit ich weiß, halt in der Juristenausbildung zu kurz kommen.
Ja, das stimmt. Das würde ich auch aus meiner Erfahrung bestätigen, dass man diese, sei es jetzt sogenannten Soft Skills oder wie jetzt auch vielfach davon gesprochen wird, den Future Skills, dass man das viel mehr im Job lernt oder bei außer universitären Tätigkeiten. Ich selbst zum Beispiel war bei Elsa sehr aktiv. Da habe ich bestimmt auch schon einiges in dem Bereich gelernt. Aber wie gesagt, mehr außerhalb und in der Tat weniger in der klassischen Ausbildung.
Ich glaube, das Netzwerken ist halt auch so ein wichtiges Thema. Und das klingt dann auch immer so nach nach Männerbündnissen oder nach so ganz klassischen Tennisclub- oder Golfclub-Themen. Aber das sollte auf allen Ebenen stattfinden und es sollte auf allen Ebenen auch eigentlich geschult werden, dass man sagt, okay, ich brauche für meine Arbeit, für meinen Beruf Kontakte. Ich brauche das Verständnis dafür, wie andere ticken, wie die meine Arbeit einschätzen und verwenden können. Und dieser Netzwerkgedanke, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man als Student so aus diesem Einzelkämpfertum, was man halt ja auch fürs Examen dann vielleicht so pflegt, dass man da rauskommt und sagt, okay, der Beruf heißt, gerade in der Anwaltschaft heißt der Beruf, offen zu sein, sich zu vernetzen, zu schauen, was läuft gerade, welche Dinge sind gefragt, wie muss ich mich da verhalten, um bestimmte Dinge mitzubekommen und auch mitgestalten zu können.
Ja. Und das betrifft wahrscheinlich zum einen das Netzwerken innerhalb der eigenen Kanzlei oder des eigenen Arbeitgebers, als auch das Netzwerk darüber hinaus innerhalb, wie Sie sagen, der Branche oder auch innerhalb des Mandantenkreises oder potenziellen Mandantenkreises.
Ja, absolut, genau. Also das beides total wichtig. Wir haben ja in der Corona-Zeit gemerkt, wie schwierig das ist, wenn die meisten Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice arbeiten. Das heißt, da ist das Vernetzen über so eine virtuelle Plattform schwierig. Man hat weniger persönlichen Kontakt. Man hat weniger erfahren, wie die einzelnen Leute ticken. Ich glaube letztendlich auch, wenn man in vielen Kanzleien darauf abzielt, ein bisschen Karriere zu machen, voranzukommen, auch selbstständiger irgendwie Mandate zu entwickeln, geht's nicht ohne eine gezielte Vernetzung intern mit den Kolleginnen und Kollegen zu wissen, wie werde ich gerade eingesetzt und wie kann ich mich selber einbringen bei Mandanten.
Ich glaube, gerade zum Berufseinstieg ist auch das Netzwerk oder auch die quasi Einbindung ganz wichtig für junge Kolleginnen und Kollegen. Und Sie hatten es gerade schon angesprochen, im Homeoffice ist das schwierig. Bei uns, muss ich sagen, kommen sehr viele Kolleginnen und Kollegen überwiegend ins Büro und die meisten arbeiten eher selten im Homeoffice. Wie ist das allgemein? Meinem Eindruck nach gibt es auch schon Kanzleien, die Leute zurück ins Büro sogar holen oder auch Unternehmen aus der Digitalbranche, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sogar verpflichten, bestimmte und sogar eine relativ hohe Anzahl von Arbeitstagen wieder im Büro zu erscheinen, was fast widersinnig erscheint, wenn ein höchst digitales Unternehmen das fordert. Aber wie ist das in der Anwaltschaft?
Also ich glaube, es gibt etliche Kanzleien, die das erwarten, die es vielleicht nicht ganz so krass aussprechen und so vehement fordern, aber die es schon sehr gerne sehen. Es gibt einige, die es auch formuliert haben, dass bestimmte Tage pro Woche im Büro stattfinden sollen. Ich glaube schon, dass das Homeoffice und das Zuhausearbeiten funktioniert, wenn die Aufgaben klar verteilt sind. Also wenn man Dinge natürlich zu erledigen hat, die klar umrissen sind, dann wird es sicherlich auch geduldet oder auch geschätzt sogar. Aber in der Phase, wo man vielleicht anfängt, die Kontakte zu knüpfen, die wir genannt haben, wo man versucht, sich zu vernetzen, da ist es wahrscheinlich tatsächlich sinnvoller, vor Ort zu sein und mit Kollegen zu sprechen und auch von den Älteren zu lernen und zu hören, wie bestimmte Dinge gemacht werden. Ne? Also dieses Thema Kanzleikultur, dass man das natürlich am besten vor Ort erlebt und mitbekommt, wie wird auf Mandantenanfragen reagiert, wie ist das Tempo, wie ist der Umgang, ne? Welche Dinge müssen sofort erledigt werden, wo hat man vielleicht Spielräume. Dieses Lernen ist sicherlich vor Ort wichtig und die Kanzleien, die es konkret vorgeben, die es fest vorgeben und bestimmte Tage auch dann benennen oder auch sagen, eigentlich 4 Tage oder 5 Tage ist eigentlich Pflicht, die haben sicherlich gemerkt, dass das in den Jahren vorher nicht besonders gut gelaufen ist. Das ist wahrscheinlich eine Lehre aus der Covid-Zeit.
Ja, ich glaube auch, dass so der Austausch, auch der fachliche Austausch und nicht nur das quasi Abarbeiten von Themen, was natürlich auch passieren muss, aber ja, gerade der Austausch, von dem oftmals ja die Beratung, Schriftsätze, was auch immer, das doch auch davon lebt.
Ja, absolut. Also ich glaube, die Kunst des Anwalts ist ja nicht nur zu sagen, also ich bin ein super Jurist und ich kann tolle Gutachten und Schriftsätze schreiben. Das ist natürlich sicherlich ein Skill, der bleiben wird und der natürlich auch der quasi der Kern ist. Aber die Frage der Vermittlung der eigenen Ergebnisse, also dass man es auch gut erklären kann, dass man vielleicht auch für schnellere Auskunft bereitsteht und sagt, so, ich würde es so oder so machen. Das ist wichtiger. Und letztendlich wahrscheinlich muss man dann auch ein bisschen gucken, welche Art von Ertrag oder welche Art von Dienstleistung ist der Mandant bereit zu bezahlen. Ne? Also es ist ja letztendlich dann auch irgendwann so eine Frage. Ich habe jetzt ganz frisch gelesen, dass die USA bei den Stundensätzen da wirklich im vierstelligen Bereich landen oder auch über 2.000 Euro teilweise aufgerufen wird für ganz bestimmte Beratungsleistungen. Das ist natürlich ein reiner Wahnsinn und das muss man dann auch schon abbilden können.
Ja, sehr, sehr interessant. Und vielleicht ein Thema, das in die ähnliche Richtung geht, Stichwort Teilzeit. Wie sehen Sie das in der Anwaltsbranche? Viele ja, wünschen sich eine 4-Tage-Woche zum Beispiel oder möchten aus ja anderen oder welchen Gründen auch immer die Zeit im Büro, sei es jetzt im Büro oder auch die Arbeitszeit an sich, reduzieren. Wie ist das allgemein in der Anwaltsbranche?
Genau, also viele Kanzleien machen das, glaube ich, möglich, auch schon seit Jahren, auch eigentlich ohne immer groß drüber zu reden und das auch gegenüber Bewerbern vielleicht zu vermarkten. Das ist sicherlich schon oft vorgekommen und schon oft auch genehmigt und gemacht worden. Die Frage ist dann immer, gibt es bei den Teilzeitmitarbeiterinnen und Mitarbeitern Nachteile dadurch? Ne? Haben die später auf dem Karriereweg Nachteile, indem man sagt, naja, dadurch, dass du Teilzeit gearbeitet hast, bist du auf dem Karrieretrack ein bisschen weiter hinten? Das wäre so eine Möglichkeit. Das haben viele Kanzleien mittlerweile abgeschafft, aber das war lange, lange der Fall. Und die andere Möglichkeit ist zu sagen, naja, wenn die wichtigen Dinge passieren, dann seid ihr nicht da oder dann seid ihr nicht verfügbar. Das heißt, die anderen, die dann quasi in der Nacht oder am Wochenende oder zu unmöglichen anderen Zeiten arbeiten, sind dann einfach faktisch mehr dran und näher am Mandanten und können quasi diese Ergebnisse oder diese Arbeit dann besser verkaufen. Das wäre die Gefahr. Das heißt, die Arbeitgeber, die Kanzleien müssten dafür sorgen, dass das Teilzeitmodell nicht zu Nachteilen führt für die Mitarbeiter. Und sie sollten eigentlich auch das so organisieren, dass diese verschiedenen Modelle zueinander passen. Ne? Dass es da keine Ungerechtigkeiten gibt. Wir haben neulich mal ausgezählt, dass die tatsächliche Teilzeit, also die Anwesenheitsstunden oder die Arbeitsstunden von Teilzeitmitarbeiterinnen und Mitarbeitern länger ist als das, was sie selber denken. Also eigentlich die Tageszeit, zu der sie beginnen und aufhören, ergibt mehr Arbeitsstunden, als dass sie vertraglich vereinbart haben. Das heißt, eventuell ist da auch so eine gewisse Selbstausbeutung oder so eine gewisse Selbstbestrafung, kann man fast sagen, mit verbunden, dass Leute denken, naja, ich bin ja nur in Teilzeit, in Anführungszeichen, und muss das deswegen auch ein bisschen mehr machen, als eigentlich vorgesehen ist.
Aber Sie sagen, die Kanzleien stellen das zunehmend dennoch zur Verfügung, weil sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich halten wollen und sonst zunehmend befürchten müssen, dass Kolleginnen und Kollegen die Kanzlei oder den Arbeitgeber sonst verlassen, auch wenn ja ein Wechsel mittlerweile vielleicht bei Weitem nicht mehr so kritisch gesehen wird, als das früher der Fall war.
Da stimme ich total zu. Dieses Thema Karriere in der Kanzlei, dass man sagt, es ist wie so ein Up-or-Out-System. Das heißt, entweder macht man mit und geht auf den Karriere-Track und wird irgendwann nach ein paar Jahren Partner, oder man bricht diese Karriere ab und verlässt das Unternehmen oder die Kanzlei. Das ist sicherlich in den meisten Sozietäten vorbei. Da gibt es dann vielfach die festangestellten Anwälte, die auch länger als ein Associate dann in der Kanzlei sind und dann ihr Know-how mitbringen und meistens ja auch ganz gut bezahlt werden als verdiente angestellte Anwälte und aber nicht in diese unternehmerische Verantwortung reingehen. Das ist ein Modell. Oder halt natürlich, Teilzeit funktioniert dann, wenn es gut organisiert ist und man natürlich auch möchte, dass zum Beispiel dann die Mütter nach dem Kinderkriegen zurückkommen und weiterarbeiten, dass man die nicht verliert. Man verliert, alle Arbeitgeber verlieren mal Mitarbeiter. Insofern ist es vielleicht besser, man setzt sich dafür ein, dass so viele wie möglich das Know-how in der Kanzlei bleibt.
Das zeigt wahrscheinlich auch, dass auch die Karrierestufen sich gewandelt haben oder weiter ausgestaltet wurden und zahlreicher geworden sind in den Kanzleien, um hier in individuellere Wege einschlagen zu können.
Genau, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle letztendlich. Also vielleicht hätte man früher gedacht, es gibt Partner als Chefs und es gibt angestellte Anwälte als Mitarbeiter, die dann quasi die Arbeit machen oder quasi angelernt werden und in diese Partnerposition dann reinwachsen. Und heutzutage haben wir die Counsel-Position, wir haben die Salaried Partner, also die quasi die bezahlten angestellten Partner. Wir haben in internationalen Kanzleien auch Zwischenstufen, European Council oder Senior Council für herausgehobene Positionen. Das bedeutet immer nicht in die unternehmerische Verantwortung zu gehen, aber halt mitzumachen auf einem sehr hohen juristischen Niveau. Also sehr, sehr verantwortungsvoll, schwierige Mandate zu machen und auch Teams zu leiten. Aber der letzte Schritt in die Vollpartnerschaft, der bleibt dann aus. Was natürlich auch für Kanzleien ein Problem sein kann, wenn man das merkt über die Jahre. Okay, wir haben zwar gute Leute, wir haben die auch gehalten, aber es fehlt dann in der Perspektive jemand, der den Laden auch schmeißt. Und das könnte, gerade wenn es kleinere Kanzleien sind, vielleicht ein Problem sein.
Das heißt, die Prioritäten wandeln sich wahrscheinlich auch zwischen oder sind andere, wenn man Berufseinsteiger anschaut, im Vergleich zu Kandidatinnen und Kandidaten, die dann schon einige Jahre dabei sind. Sehen Sie da Veränderungen oder gegebenenfalls ein Wandel in der Zeit?
Also man kann feststellen, dass die Zufriedenheit von Associates, also von angestellten Anwälten, über die Jahre ein bisschen abnimmt. Also zum Einstieg ist es relativ euphorisch und relativ hoch und die Leute sind sehr zufrieden mit dem, was sie machen. Nach ein paar Jahren geht es runter. Das ist dann oft so, wenn der erste Schritt in der Beförderung ansteht, wenn es auf der Karriereleiter eigentlich weitergehen sollte. Das kann sein, dass es da Frustrationen gibt. Und später auch nochmal. Also wenn dann für die erfahrenen Anwälte der Schritt in die Partnerschaft bevorsteht und man merkt, entweder es passt zu meiner persönlichen Lebensplanung nicht oder es passt auch zu dem Kanzleikonzept nicht, dass man dann auch eine gewisse Unzufriedenheit verspürt. Über die letzten 10 Jahre hinweg oder auch noch länger kann man schon merken, dass die Ansprüche der Anwältinnen und Anwälte gestiegen sind. Das heißt, neben dem Gehalt, was ja in vielen Wirtschaftskanzleien doch ganz ordentlich ist und auch dann über die Jahre ja immer ansteigt, gibt es andere Dinge, die wichtiger werden. Das heißt, sowas wie Work-Life-Balance, auch wenn das ja individuell ganz unterschiedlich ist, aber auch einfach die Frage, wie ist der persönliche Umgang? Wie ist der Umgangston auf dem Flur? Wie ist das Betriebsklima? Wie ist die Kommunikation des Kanzleimanagements? Gibt es das überhaupt? Also weiß man überhaupt als in Anführungszeichen kleiner Anwalt, was in der Kanzlei passiert und in welche Richtung da gedacht wird. Also diese Faktoren, diese Kommunikationswege, das ist wichtiger geworden. Und da gibt es mehr Frustrationen. Und das Gehaltsniveau, was ja immer so ein Aufregerthema ist auch und was ja viele Nachrichten produziert, weil es eigentlich offensichtlich immer nur nach oben geht, auf der individuellen Ebene der Zufriedenheit ist das gar nicht so ein Riesenthema. Da gibt es andere Dinge, die jungen Anwälte erwarten. Und ein so ein Wort, was mir dann immer einfällt, ist Wertschätzung. Also Wertschätzung erfahren, Wertschätzung mitbekommen, gesagt bekommen und auch das Gefühl zu haben, ja, ich leiste hier einen wichtigen Beitrag. Ich bin nicht nur so ein Rädchen und nicht nur jemand, der schöne Dinge schreiben kann, sondern ich bin wichtig.
Das heißt, wenn man das zusammenfasst, dann ist am Anfang das Gehalt wichtiger als in späteren Jahren und umgekehrt steigt dann die Bedeutung von ja, Wertschätzung und Kommunikation über die Jahre an, was die Zufriedenheitskriterien angeht.
Genau, ich glaube, das ist so ein Punkt, die Juristen und Juristen sind ja nach dem Referendariat schon relativ alte Berufsanfänger, wenn man es mit anderen Branchen und anderen Berufen vergleicht. Da ist es sicherlich auch wichtig und wahrscheinlich auch sogar angebracht zu sagen, ja, da will ich gut verdienen und da sehe ich eigentlich auch sogar eine Art von Anspruch darauf, dass ich gut verdiene mit meiner Ausbildung. Aber es stellt sich dann offensichtlich über die Jahre raus, dass das ist nicht das Einzige im Leben, sondern der Umgang und die Perspektiven, die man erhält in der Sozietät, die werden dann wichtiger. Und die sind natürlich auch auf so einem zwischenpersönlichen Level und nicht nur auf so einem Management-Level. Also das ist schon so, dass man sogar, glaube ich, den Berufseinsteigern oder den Bewerbern sagen kann, schaut euch doch die Teams an, wo ihr landet, also wo ihr anfangt und was sind das für Leute, wie gehen die miteinander um, was ist der Stil, was ist die Kultur in den Teams und dann sollte man sich daran orientieren und dann hat man wahrscheinlich mehr Spaß und mehr Freude an der Arbeit als nochmal 10.000 Euro mehr.
Ja, stimmt. Das stimmt absolut. Und ich muss sagen, das ging mir auch so, dass mich das zum Berufseinstieg auch sehr interessiert hat, mit wem ich denn da zusammenarbeite, weil man verbringt ja doch einige Zeit hier im Büro und möchte dann wissen, mit wem man es so zu tun hat und ob man sich eine Zusammenarbeit vorstellen kann.
Genau.
Okay, sehr interessant. Vielleicht nochmal zurück zu einem Punkt, den Sie ganz am Anfang genannt hatten, die Umfragen, die Azuja sehr ausführlich durchführt. Gibt es daraus oder aus den zuletzt geführten Umfragen ja Erkenntnisse oder interessante Informationen, die Sie den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchten?
Ja, vielleicht tatsächlich, dass die diese soften Faktoren bei der Zufriedenheit am Arbeitsplatz eine viel höhere Rolle spielen, als man denkt. Also man denkt, okay, ich habe es geschafft, ich kann in einer großen, tollen Kanzlei arbeiten und kriege viel Geld dafür. Aber es ist wichtig zu sehen, dass man auch ein gutes Betriebsklima vorfindet, dass man auch vielleicht sogar ein diverses Umfeld, also ein vielfältiges kulturelles Umfeld vorfindet, dass es nicht nur, wie früher vielleicht, also weiße Männer, weiße Anwälte in Anzug und Krawatte sind, sondern dass es auch vielleicht eine Vielfalt auf der Arbeit gibt. Die Tatsache, dass dass man vielleicht international arbeiten kann, ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt für viele Leute. Also die Frage, welche Art von Mandaten, welche Art von Mandanten haben wir? Ja, das ist, glaube ich, sowas. Auf Bewerberseite, bei den Bewerberumfragen, finde ich ganz interessant, dass so die eigene Einschätzung der Möglichkeiten, die man hat, sich sehr stark wandelt. Also je jünger die Bewerber sind, desto mehr schauen die schon noch auf so eine klassische Karriere. Und ich glaube, so die etwas Älteren sind dann auch schon bemüht, schon zum Einstieg auch eine Work-Life-Balance vorzufinden, die irgendwie angenehm ist. Und auch die Möglichkeit zu haben, tatsächlich freitagabends rechtzeitig in den Feierabend zu verschwinden. Das scheint über die Jahre wichtiger geworden zu sein. Das geht auch, glaube ich, nicht mehr weg.
Mhm, ja. Und nochmal zurück auf das Stichwort Wertschätzung, das Sie genannt haben. Inwieweit drückt sich das Ihrer Ansicht nach dann aus?
Also man könnte mal schauen, das haben wir teilweise auch schon gemacht, wie zufrieden die Leute sind mit der aktuellen Kanzlei, ob sie wechselbereit sind, also ob sie so eine Wechselbereitschaft verspüren. Das ist teilweise dann sehr stark. Also haben wir auch so Zahlen, dass so knapp ein Drittel der Anwälte in bestimmten Kanzleien sagen, oh, in 12 Monaten bin ich woanders. Also was natürlich schon ganz schön krass viele sind.
Was dann so die Konsequenz aus der fehlenden Wertschätzung eigentlich ja schon ist. Oder die Tatsache, dass die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter dann darüber nachdenken, quasi daraus Konsequenzen zu ziehen, oder?
So ist es, genau. Und die Einbindung in die sag ich mal so Strategie der Kanzlei, oder vielleicht ist es ein bisschen zu hochtrabend, aber so die Information über die Entwicklung der Kanzlei, die Möglichkeiten, die sich ergeben, die auch die Erwartungen, die Kanzlei an junge Anwältinnen und Anwälte hat, formuliert zu bekommen, das ist über die Jahre sicherlich ein wichtiges Thema geblieben. Es gibt viele Associates, also viele junge Anwältinnen und Anwälte in Kanzleien, die wissen gar nicht so genau, was erwarten jetzt eigentlich meine Chefs, meine Partner von mir, wenn ich Karriere machen will. Was ist so deren Anspruch? Okay, die hören schon mal, also es gibt sicherlich dann in den internationalen Kanzleien die Stundenvorgaben, wie viele Stunden muss man abrechnen pro Jahr. Es gibt dann auch sicherlich andere Kennzahlen, aber die Frage, was muss ich eigentlich leisten hier in diesem Team oder in dieser Kanzlei, damit ich erfolgreich bin, das ist vielen nicht klar. Und da wird man denken, das müsste doch möglich sein, dass das vermittelt wird und besser vermittelt wird, als nur zu sagen, ja, hängt euch rein, ne, so.
Ja, was für ja, diejenigen, die darüber entscheiden, vielleicht klar ist, aber jungen Mitarbeiter und jungen Mitarbeitern eben gerade noch nicht so und da doch eine wahrscheinlich eigentlich erstaunliche Unklarheit oder Unsicherheit auch daraus resultiert.
Genau. Man hat ja auch vielleicht das Gefühl, bei diesen exorbitanten Gehältern, die da gezahlt werden, da wird natürlich viel von mir erwartet. Ne? Das ist ja, eigentlich kommuniziert sich das ja selbst. Ne? Also so ein Wahnsinnsgehalt erwartet eigentlich auch eine hohe Arbeitsleistung. Aber in diesem gleichen Kontext zu sagen, aber was genau oder wie wird das in ein paar Jahren sein und welche Schritte muss ich erreichen oder welche Meilensteine gibt es da auf diesem Karriereweg, damit ich vorankomme? Das ist, glaube ich, offensichtlich in vielen Kanzleien schlecht kommuniziert.
Ja, was eigentlich auch eine Frage der Transparenz ist. Ja. Wenn es Kriterien gibt, die aber doch im Unklaren oder im Ungewissen bleiben für die jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja, genau. Es ist vielleicht auch das Gefühl, okay, vielleicht gibt es das gar nicht. Vielleicht ist das ja gar nicht irgendwie so konkret vorgesehen. Ne? Also vielleicht geht es wirklich nur gerade im Moment um meine Arbeitskraft und um meine Höchstleistung. Und nach ein paar Jahren kriege ich dann irgendwie vermittelt, es gibt eigentlich für dich keine Verwendung im Sinne von, du kannst hier nicht in die Partnerschaft aufsteigen, weil die Plätze quasi belegt sind. Und vielfach, ich glaube, also was so auch in sehr großen, sehr internationalen Einheiten bemängelt wird, ist halt so der alltägliche Mandantenkontakt. Das ist halt so ein Thema, was auch über die Jahre immer wieder auftaucht, dass natürlich die Mandate, die man bearbeitet, toll sind und die klingen gut und man macht da auch wahrscheinlich ganz verrückte, tolle juristische Konstruktionen, die richtigen Wert haben, aber man merkt dann vielleicht auch, naja, es sind halt nicht meine Mandate, ne? Es sind halt Mandate der Kanzlei und nach ein paar Jahren ist es halt so, man ist immer noch eigentlich ein Befehlsempfänger und vielleicht ist da dann auch so ein Ansatz, wo man sagt, nö, das passt mir nicht, das möchte ich gerne anders haben.
Ja, verstehe ich. Also das ist bei uns etwas anders in der Tat, da bearbeitet man nahezu von Anfang an auch selbst Mandate und hat gerade diesen Mandantenkontakt, den Sie ansprechen. Und in der Tat ist das etwas anderes, als an großen Mandaten mitzuarbeiten, was natürlich auch sehr spannend ist. Und auch die Mischung ist, fand ich immer sehr gewinnbringend.
Ja.
Ja, Herr Limbeck, ganz herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke und Überblicke über den Bewerber, aber auch Kanzleienmarkt und die ja wichtiger werdenden oder auch weniger wichtiger werdenden Themen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und auch bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Sage Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.